Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin ja Wismit an der Uni und deshalb für die Theorie zuständig und Theresa für die Praxis, weil Theresa ist Staatsanwältin und kann deswegen irgendwie aus der Praxis immer mal ein bisschen Wissen mitbringen und vielleicht noch aus dem Studium und aus dem Referendarswissen noch irgendwie schöpfen. Vielleicht am Anfang eine kleine Hausmitteilung. Wir würden uns immer sehr über Bewertungen freuen. Da haben wir schon länger nicht mehr drauf hingewiesen. Jetzt gerade auch mit der Klausurenphase und mit der Examensphase, die jetzt kommt, hört uns wieder besonders viele neue Leute. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach mal eine Bewertung da lasst. Da sehen wir immer, ob wir überhaupt irgendwie gefallen mit unseren Folgen, ob sie irgendwie nervig sind oder so. Könnt ihr natürlich immer.
Und wir wollen natürlich auch auf eure Bedürfnisse eingehen. Also auch gerne was schreiben, uns zukommen lassen. Was findet ihr gut? Was hättet ihr gerne noch mit dabei? Wir gehen natürlich super gerne darauf ein.
Genau.
Aber das geht natürlich nur, wenn wir das auch wissen, wenn ihr uns das mitteilt.
Genau. Und zur heutigen Folge, was machen wir? Wir haben in den letzten zwei Folgen uns Problemfälle angeschaut. Also das waren die Folgen Problemfälle 1 und 2. Heute ist der dritte Teil und der letzte Teil. Wir haben also drei Urteile mitgebracht. Theresa, um was geht es in den Urteilen?
Also heute machen wir meine Lieblingsbeschäftigung. Wir beschäftigen uns nur mit Problemen, nämlich einmal zum Begriff der Wohnung habe ich ein Urteil. Zum Problemkontrollgang habe ich ein Urteil und dann auch noch, was immer ganz wichtig ist, zur teilweisen Zerstörung ein Urteil. Das schauen wir uns nämlich an und gehen das ganz genau detailliert durch.
Genau, und am Ende habe ich noch eine kleine Klausurempfehlung mitgebracht, also eine Klausur, die ihr schreiben könnt, die ihr lesen könnt aus der JA. Da werde ich am Ende die Literaturempfehlung noch geben. Und ja, warum gebe ich die Literaturempfehlung? Vielleicht als kleinen Hinweis. Ich hatte schon in den Öffrechtsfolgen angekündigt, dass ich ab und zu mal so ein paar Literaturhinweise geben will. Und diese Klausur handelt eben um Brandstiftung. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man aktuell die Klausuren sich mal in der JA anschaut, falls es in der Klausur drankommt. Gut, starten wir mit dem ersten Urteil. Und zwar geht es da um den Begriff der Wohnung. Wir wissen ja, Brandstiftung lädt immer zum Argumentieren ein. Also wir müssen oft im Einzelfall begründen, ganz besonders eben bei der Brandstiftung und hier auch beim Begriff der Wohnung. Wir hatten ja da schon drüber gesprochen, gerade bei dem Thema gemischt genutzte Gebäude, ne, da mussten wir das ja auch abgrenzen voneinander, was ist jetzt Wohnraum, was nicht, wann greift was über und da mussten wir natürlich erstmal erkennen, was ist überhaupt eine Wohnung. Da hatten wir uns angeschaut, dass ein Haus, ein Gebäude, eine Hütte, eine Wohnung werden kann, wenn eben Wohnung ein Ort ist, den eine Person zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hat. Und anhand dieser Definition merkt ihr schon, aha, ihr müsst auf jeden Fall im Einzelfall gut argumentieren in der Klausur, ist das jetzt eine Wohnung oder nicht. Da gibt es nämlich Grenzfälle, die können problematisch sein. Und wir haben jetzt in diesem Urteil praktisch das dabei, was der BGH dazu sagt, was ihr in eure Definition, in eure Beschreibung den Begriff der Wohnung mit einbinden könnt. Theresa, darfst gerne den Sachverhalt vorlesen.
Also BGH-Urteil vom 21.09.2011. Nach den Feststellungen des Landgerichts kauften der Angeklagte und seine Ehefrau im Jahr 2000 ein Haus in U, das sie nach einem Umbau ab dem Jahr 2003 bewohnten. Das Haus in V, das sie bis dahin bewohnt hatten, sollte für 1,4 Millionen Euro verkauft werden. Die Verkaufsbemühungen erwiesen sich jedoch als erfolglos. Die Eheleute unterhielten deshalb zunächst zwei Wohnsitze, wobei sie hauptsächlich in ihrem neuen Haus in U wohnten. Ab dem Jahr 2009 gaben sie schließlich ihren Wohnsitz in V auf. Sie hielten sich dort nur noch selten auf. Bei ihren Besuchen sahen sie nach dem Rechten. Außerdem kümmerten sie sich um die Gartenpflege, die Hausreinigung und die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten, da das noch immer möblierte Haus wegen des beabsichtigten Verkaufs in einem Vorzeigezustand erhalten bleiben sollte. Im Rahmen ihrer Aufenthalte in V kam es vereinzelt auch zu Übernachtungen. So übernachteten der Angeklagte und seine Ehefrau im Mai, Juni und Juli 2009 jeweils einmal dort. Im März, April und August 2009 gab es dagegen keine Übernachtungen. Da die monatlichen finanziellen Aufwendungen, Kreditzinsen, Unterhaltungs- und Betriebskosten für die beiden Häuser die Einkünfte des Angeklagten und seiner Ehefrau aus ihren Renten bei weitem überstiegen, entschloss sich der Angeklagte, das Haus in V in Brand zu setzen, um anschließend Leistungen aus der Brandversicherung zu erhalten. Seine Ehefrau wusste hiervon nichts. Am 31. August 2009 zündete er im Keller des Hauses, in dem sich außer ihm keine weiteren Personen befanden, unter anderem mehrere Federkernmatratzen an. Das Feuer griff über die hölzerne Außenfassade auf den Dachstuhl über. Ein im Dachgeschoss befindliches Schlafzimmer brannte vollständig aus. Durch die Brand- und Rußeinwirkung entstanden im Keller und Dachgeschoss Schäden in Höhe von mindestens 200.000 Euro.
Genau, das ist also ein klassischer Grenzfall. Der wird in der Klausur mit Sicherheit irgendwann mal so drankommen. Aber ich sage euch so viel, das ist dankbar, wenn ihr so einen Fall bekommt, denn ihr könnt in beide Richtungen argumentieren. Ihr müsst nur deutlich machen, anhand welcher Kriterien oder Indizien man festmacht, dass eben jetzt der Mittelpunkt von diesem Ehepaar ist. Also man muss mit den Indizien arbeiten, die Kriterien aufschreiben, anhand derer man jetzt argumentiert und dann argumentieren, ob ihr euch jetzt für die eine Seite oder für die andere Seite entscheidet, ist hier überhaupt nicht relevant. Also ihr müsst euch nur für eine Seite entscheiden. Was sind das jetzt für Indizien und Kriterien? Was sagt der BGH dazu? Der BGH sagt hier in seinem Urteil, in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht das Landgericht zutreffend davon aus, dass diese Tatbestandsalternative, also die Nummer 1 aus 306a, Tatbestandsalternative, nur dann verwirklicht ist, wenn das Gebäude von seinen Bewohnern zumindest vorübergehend tatsächlich als Mittelpunkt ihrer privaten Lebensführung zu Wohnzwecken genutzt wird. Ob dies der Fall ist, bestimmt sich nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls. Auch bitte diesen Satz genauso in eure Definition übernehmen. Indizien für eine Wohnnutzung können hierbei neben der Gebrauchsdauer, zum Beispiel das regelmäßige Übernachten und Zubereiten von Speisen sowie die postalische Erreichbarkeit sein. Bitte auch so in eurer Definition übernehmen, wenn ihr dafür lernt. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe hat sich das Landgericht nicht davon überzeugen können, dass das von dem Angeklagten in Brand gesetzte Haus in V zur Tatzeit nach noch der Wohnung von Menschen diente. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das heißt, der BGH hat hier gesagt, es gibt bestimmte Indizien, auf die ihr achten müsst, wenn ihr überprüft, ist das eine Wohnung oder nicht. Ihr könnt ihr eben die Gebrauchsdauer nennen, ihr könnt das regelmäßig Übernachten nennen und das Zubereiten von Speisen, eine postalische Erreichbarkeit. Im Sachverhalt haben wir gehört, dass es eben immer weniger zum Übernachten genutzt wird. Es wird eigentlich nur noch instand gehalten, eben weil man das verkaufen möchte. Und deswegen hat man auch angefangen, nicht mehr da zu übernachten. Und deswegen muss man aus den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls sagen, ja, im Moment ist das eben nicht zum Mittelpunkt der privaten Lebensführung dieses Ehepaar da. Und deswegen kann man hier sagen, wie der BGH, ja, wir folgen dem Landgericht, das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Also ganz wichtig, ihr schaut bei 306a Absatz 1 Nummer 1 als abstraktes Gefährdungsdelikt, dient denn diese Räumlichkeit der Wohnung von Menschen? Und da definiert ihr erstmal, ja, man muss sich aktuell hier nicht aufhalten, also nicht tatsächlich, sondern generell die Verwendung zur Unterkunft zur Tatzeit zählt, nicht die aktuelle Nutzung. Und es richtet sich eben nach dem Willen der Bewohner, also die rein tatsächlich diese Räumlichkeit zum räumlichen Mittelpunkt des Lebens gemacht haben. Und hier ist das Stichwort Widmung. Widmung zu Wohnzwecken. Und hier sind auch ungewöhnliche Formen des Wohnens geschützt, zum Beispiel Wohn- und Künstlerwagen. Und ganz wichtig, aus dem Urteil nehmt ihr jetzt mit, Sebastian hat es euch wunderbar schon vorgelesen, ihr schaut nach Indizien im Einzelfall, ihr würdigt die Umstände und schaut dann eben wirklich drauf, regelmäßiges Übernachten, Zubereitung von Speisen und diese postalische Erreichbarkeit, dann wird das Ganze rund in der Klausur, lernt es in der Definition dazu und dann argumentiert ihr auch ganz schön und der Korrektor kann es abhaken und ist zufrieden.
Genau. Zweiter Fall, da geht es um eine Überlegung, die man irgendwie in der Literatur immer wieder entwickelt hat. Und zwar geht es da um den Kontrollgang bei § 306a Absatz 1 StGB. Wenn man dieses Problem nicht kennt, kommt man da nicht drauf. Weil das Problem ist irgendwann mal entstanden. Man hat überlegt, also der Hintergedanke dieser Überlegung ist bei § 306a Absatz 1. Ja, § 306a Absatz 1 hat schon einen sehr, sehr hohen Strafrahmen. Und deswegen ist es doch eigentlich unfair, wenn dem Angeklagten jetzt die Wohnung gehört, aber der Angeklagte kann ausschließen, dass hier Menschen jetzt gefährdet werden, aus einem bestimmten Grund, weil er sein Haus, seine Wohnung abgelaufen ist und gesagt hat, aha, das Ding, was ich jetzt hier anzünde, hier ist gar kein Mensch mehr drin. Also ich kann ausschließen, dass hier Menschen gefährdet werden. Da ist es doch unfair, wenn ich jetzt so hoch bestraft werde, weil das, was § 306a Absatz 1 so gefährlich macht, die Gefährdung von Menschen, kann ich ausschließen. So, das ist also die Überlegung gewesen. Also man hat überlegt, ob man § 306a Absatz 1 restriktiver auslegt in Bezug auf diesen Kontrollgang. Und da haben wir jetzt ein Urteil mitgebracht und ich empfehle euch das. Jeder sollte sich das durchlesen. Das ist ein fantastisches Urteil, was man benutzen kann für eine Klausur, weil es hat ganz viele Aspekte, die relevant sind. Nicht nur das Problem um den Kontrollgang. Das ist BGH-Urteil vom 14.11.2013, 3 STR 336-13. Lest euch das bitte durch. Wir werden jetzt natürlich auch den Sachverhalt lesen und das Urteil nur im Hinblick auf das Problem mit dem Kontrollgang besprechen. Den Rest könnt ihr natürlich dann gerne auch im Selbststudium machen. Und ich glaube, wir haben dieses Urteil schon mal auch in einem anderen Zusammenhang in der vorherigen Folge genannt. Also, Theresa, les mal gerne den Sachverhalt vor.
Nach den Feststellungen des Landgerichts entschloss sich der Angeklagte am Morgen des 20. Mai 2011, in dem von ihm und seiner Lebensgefährtin und deren beiden minderjährigen Kindern bewohnten, angemieteten Bungalow einen Brand zu legen, um Zahlungen aus der Hausratsversicherung zu erhalten. Zu diesem Zweck zündete er in einem Schlafzimmer des 4-Zimmer Küche und Bad umfassenden einstöckigen Gebäudes diverse Gegenstände an. Dabei nahm er in Kauf, dass auch funktionswesentliche Teile des Gebäudes in Brand geraten würden oder zumindest teilweise unbewohnbar werden könnte. Die Lebensgefährtin und die Kinder hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt verlassen. Um eine größere Ausbreitung des Schadens zu verhindern, schloss er die Schlafzimmertür. Dann verließ er das Haus. Als er nach etwa einer Dreiviertelstunde zurückkehrte, hatte das Feuer, das zwischenzeitlich von der Feuerwehr gelöscht worden war, bereits die Holzdecke des Schlafzimmers erfasst und dort zu Putzablatzung, erheblichen Rußschäden und der teilweisen Zerstörung des Inventars geführt. Die übrigen Räume waren durch Löschwasser in Mitleidenschaft genommen und Textilien durch Rauchgas beeinträchtigt. Das Haus war längere Zeit nicht bewohnbar. Der Angeklagte lebte mit seiner Familie 8 Wochen bei Freunden und bezog dann eine andere Wohnung. In der Folge machte er bei seiner Hausratsversicherung den Schaden geltend, die ihm rund 16.300 Euro erstattete.
Genau, bevor wir uns jetzt die Lösung anschauen, was der BGH dazu gesagt hat, gebe ich euch nochmal ein Gegenargument gegen meine Ansicht von am Anfang, wo ich gesagt habe, ja, wenn der Angeklagte das jetzt ausschließen kann, definitiv, warum sollten wir ihn denn dann so streng verurteilen? Dann könnt ihr natürlich sagen, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und die Argumentation kennt, könnt ihr natürlich sagen, ja, der hat ja gar keine Ahnung, der Typ, denn es ist doch Sinn und Zweck eines abstrakten Gefährdungsdelikts, dass gerade keine konkrete Gefahr besteht. Es geht ja einfach nur darum, dass man sagt, ja, einfach weil es abstrakt gefährlich ist, diese Handlung. Genau deswegen wird er bestraft. Da ist es doch vollkommen egal, ob er das ausschließen kann oder nicht. Ne?
Ja, genau, weil da eben eine Vermutung besteht, dass ein Verhalten generell eine Gefahr für ein Rechtsgut darstellt. Also Strafbarkeit des Verhaltens ist hier die generelle Gefährlichkeit von Handlungen der eben dieser beschriebenen Art. Weil keiner kann das eigentlich ausschließen. Gerade Brand, man kann Feuer nicht beherrschen, man weiß einfach nicht, man kann es nicht vorhersehen. Auch Sachverständige nicht, wie sich das Feuer ausbreitet.
Genau, deswegen bitte ich euch, bleibt erstmal grundsätzlich bei diesem Grundsatz. Also, dass man mit einem Kontrollgang eben nicht ausschließen kann, hier so streng bestraft zu werden. Es geht grundsätzlich nicht. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme und die nennt jetzt der BGH auch in seinem Urteil. Der BGH sagt aber hier gleich, das werdet ihr sehen, der sagt, ja, es gibt eine kleine Ausnahme, aber die ist in unserem Fall nicht anwendbar aus einem bestimmten Grund. So, das heißt, wir haben den Grundsatz, der sagt, Kontrollgang kann § 306a Absatz 1 nicht ausschließen, außer ganz kleine Ausnahme, aber in unserem Fall greift diese Ausnahme nicht. Und ich lese euch das jetzt Ganze mal vor. Das Landgericht hat das Vorliegen einer schweren Brandstiftung nach § 306a Absatz 1 Nummer 1 mit der Begründung verneint, dass das in Brand gesetzte Gebäude zwar grundsätzlich zur Wohnung von Menschen gedient habe, der Angeklagte aber zum Tatzeitpunkt sicher gewusst habe, dass sich keine anderen Bewohner in dem überschaubaren Objekt aufgehalten hätten. Das heißt, das Landgericht hat gesagt, ja, wir wenden mal eine Ausnahme an. Wir sagen mal, der Kontrollgang schließt hier die Verurteilung wegen § 306 Absatz 1 Nummer 1 aus. So, weiter heißt es, auch für die Bewohner der Nachbarhäuser habe keine Gefahr bestanden, da eine abstrakte Gefährdung von Personen sicher ausgeschlossen gewesen sei, sei § 306 Absatz 1 Nummer 1 bei einschränkender Auslegung nicht erfüllt. Dies hält rechtlicher Überprüfung nicht stand, sagte der BGH jetzt. Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Ich sag mal etwas für Liebhaber, für Strafrechtsliebhaber, und zwar Satzka Internationales und Europäisches Strafrecht. Das ist natürlich insbesondere für diejenigen unter euch, die den Schwerpunkt machen, interessant. Das ist eben von Satzka und behandelt Strafanwendungsrecht, Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht und Völkerstrafrecht. Es gibt ja insbesondere auch, glaube ich, an der Uni Mainz sogar, gibt es auch den Schwerpunkt Internationales Strafrecht. Und in dem Zusammenhang dann natürlich sehr relevant und natürlich auch deswegen relevant, weil es natürlich europäisches Strafrecht beinhaltet. Europarecht spielt immer weiter eine größere Rolle im Examen sowieso. Das wissen wir inzwischen, bei mir kam auch 2-3 Mal im Examen Europarecht dran, also im ersten und im zweiten Examen. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mal mit dem Europarecht auseinanderzusetzen, auch insbesondere im Hinblick auf das Strafrecht. Also vielleicht ist es sogar gar nicht nur für Schwerpunktkandidaten sinnvoll, sondern auch mal für das Examen gerade. Kann ja auch mal dran kommen, dass dann europäisches Strafrecht eine Rolle spielt oder als Einstieg dient. Werbung Ende. Und zwar sagt der BGH, § 306a Absatz 1 Nummer 1 ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, das ein Tun unter Strafe stellt, das typischerweise geeignet ist, das Leben von Bewohnern und anderen Personen zu gefährden, die das Gebäude aufsuchen oder sich in ihm befinden. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen zur Wohnung dienende Gebäude als Mittelpunkt des menschlichen Lebens absolut geschützt werden, ohne dass im Einzelfall der Frage Bedeutung zukommen soll, ob sich zur Tatzeit tatsächlich Menschen in dem Gebäude befinden und ob sich der Täter davon überzeugt hat, dass im konkreten Fall Menschenleben nicht gefährdet werden können. Das heißt, er sagt genau das, was ich euch im Vorfeld auch gesagt habe. Geht nicht, kann man nicht ausschließen, ist Quatsch, weil es ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Aber allerdings hat der Bundesgerichtshof vereinzelt eine einschränkende Auslegung der Vorschrift für Fälle erwogen, in denen sich der Täter bei der Inbrandsetzung von kleinen, auf einen Blick überschaubaren Hütten oder Häuschen durch absolut zuverlässige, lückenlose Maßnahmen vergewissert hatte, dass eine konkrete Gefährdung von Menschenleben durch das Feuer sicher auszuschließen ist. Das heißt, es gibt, wie gesagt, eine Ausnahme. Und zwar, merkt ihr ja schon an der Formulierung des BGH, dass das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen ist. Und zwar bei Hütten, die mit einem kleinen Blick überschaubar sind, durch absolut zuverlässig lückenlose Maßnahmen. Und daher mein Tipp, grundsätzlich beim Grundsatz bleiben. Aber jetzt weiter zu unserem konkreten Fall. Auch hier bedarf es keiner Entscheidung, ob dieser Überlegung im Ausgangspunkt gefolgt oder ob der Bungalow überhaupt als Gebäude angesehen werden könnte, das mit einem Blick überschaubar ist. Ne? Weil ein Bungalow, kann man ja schon mal sagen, hat ja bestimmt 3-4 Räume. Wie willst du das mit einem Blick überschauen? Typischerweise wäre das so eine kleine Waldhütte, die wirklich einen Raum hat, wo man wirklich, wo es nicht irgendwie einen Tresen gibt, wo sich dahinter noch jemand aufhalten könnte, was auch immer. Aber das müssen wir gar nicht entscheiden, denn eine einschränkende Auslegung des § 306a Absatz 1 Nummer 1 im dargestellten Sinne scheidet vorliegend, jedenfalls deswegen aus, weil sich der Angeklagte nach der Brandlegung von dem Bungalow entfernt hatte. Damit entzog es sich seiner Kontrolle, ob andere Bewohner während seiner Abwesenheit in diesen zurückkehrten oder er von Dritten aufgesucht wurde. Eine Gefährdung von Menschenleben durch den Brand war damit keinesfalls völlig ausgeschlossen. Also Argument, warum wir uns überhaupt noch nicht mal Gedanken machen müssen zur Ausnahme in diesem Fall, ist, weil er das Ding angezündet hat, den Bungalow, und danach abgehauen ist. So. Das heißt, in der Zeit hätte natürlich jemand aus seiner Familie zurückkommen können oder natürlich auch irgendjemand anders sich in die Nachbarhäuser oder auch in dem Bungalow hätte nähern können.
Genau, also zusammenfassend für eure Klausur nehmt ihr also mit. Ihr macht das Problem auf, diesen Kontrollgang des Täters, dieses sorgfältigen Brandstifters, und fragt euch, ob hier eine teleologische Restriktion des 306 Absatz 1 zu erfolgen hat. Dann erinnert ihr euch, dass 306a Absatz 1 ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist und eben auch anwendbar ist, wenn im konkreten Fall eine Gefährdung überhaupt nicht eintreten konnte. Ja, das ist nämlich im Unterschied zum konkreten Gefährdungsdelikt keine Tatbestandsvoraussetzung, dass es zu einer Gefahr kommt. Weiterhin ist ja gerade strafwürdig dieses sozialschädliche Verhalten, also die, man kann sagen, die Vernichtung von menschlichen Wohn- und Aufenthaltsräumen. Und man kann natürlich immer auch diese Gefahr für Personen nicht ausschließen, auch durch den Kontrollgang Personen übersehen. Und weiterhin, vor allem gibt es ja auch die Gefahren für die Helfer, für die hinzueilenden Feuerwehrleute. Da können wir jetzt sagen, es ist ein bisschen unfair. Wie macht man das denn in der Praxis? Also in der Praxis kann ich, wenn ich plädiere, bei der Strafzumessung diesen Umstand zum Beispiel berücksichtigen. Also ich schaue bei der Strafzumessung, was kann ich zugunsten des Täters hier jetzt würdigen, und da kann man natürlich diesen Kontrollgang berücksichtigen. Und was ihr für die Klausur noch mitnehmt, ist, es gibt eine einzige Ausnahme nach dem BGH, wenn eine abstrakte Gefährdung von Menschen absolut und offensichtlich ausgeschlossen war und der Täter sich in einer jeden Zweifel behebenden Weise hiervon Gewissheit verschafft hat durch lückenlose Kontrollmaßnahmen, dann kann man ausnahmsweise hier eine teleologische Restriktion annehmen. Und das ist nur, Stichwort, bei Einraumwohnung, bei einem Blick überschaubaren Objekten. Sehr gut, dann habt ihr dieses Problem nämlich auch im Griff. Und dann nehmen wir noch das letzte durch, nämlich das teilweise Zerstören.
Genau, das ist deswegen immer so ein bisschen problematisch, weil man natürlich weiß, okay, wenn etwas ganz zerstört ist, ist es im Sachverhalt relativ eindeutig. Ne? Das kann man schon erkennen, wenn etwas komplett zerstört ist. Deswegen ist diese Frage grundsätzlich nicht so schwer zu beantworten. Aber wenn jetzt irgendein Teil irgendwie beschädigt ist, aber man weiß nicht, ist es jetzt schon teilweise zerstört oder eben nicht, da bedarf es wieder einer Entscheidung im Einzelfall. Und deswegen haben wir wieder Indizien dabei, die ihr nutzen könnt für eure Definition und die ihr dann auch für die Argumentation nutzen könnt. Erstmal vorweg, Definition, Wohnräume sind erst dann teilweise zerstört, wenn eine zu Wohnzwecken bestimmte Untereinheit aus der Sicht eines verständigen Wohnungsinhabers für eine beträchtliche Zeitspanne nicht mehr benutzbar ist. Das ist die grundsätzliche Definition, und Theresa trägt jetzt den Sachverhalt vor, und in der Lösung werden wir uns mal anschauen, was sagt denn der BGH zu dieser Definition.
Nach den Feststellungen warf der Angeklagte in zwei Fällen jeweils einen entzündeten Feuerwerkskörper durch ein geöffnetes Wohnungsfenster. In dem Fall, in dem das Landgericht eine vollendete schwere Brandstiftung angenommen hat, entstand ein Brand, durch den das Kinderzimmer so stark beschädigt wurde, dass es wegen einer erforderlichen Renovierung 4 Wochen lang nicht genutzt werden konnte. Alle Möbel und Gegenstände in der gesamten Wohnung mussten aufwendig gesäubert und renoviert werden.
So, der BGH hat dazu gesagt, im zweiten Fall tragen die Feststellungen eine Verurteilung wegen vollendeter schwerer Brandstiftung nicht, denn ihnen lässt sich nicht entnehmen, dass das Wohngebäude in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört wurde. Die erste Tatbestandsalternative ist nicht erfüllt, weil kein für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes wesentlicher Bestandteil derart vom Feuer erfasst wurde, dass dieser selbstständig, das heißt ohne Fortwirken des Zündmittels, weiter brannte. Ne, das ist auch relativ eindeutig zu sehen. Das Tatbestandsmerkmal teilweise zerstört setzt bei einer Brandlegung in einem Mehrfamilienhaus voraus, könnt ihr also in eure Definition übernehmen, dass zumindest eine Wohnung für eine beträchtliche Zeit zu Wohnzwecken nicht mehr benutzbar war. Das heißt, eine Wohnung. Ne? Die festgestellte Unbenutzbarkeit des Kinderzimmers reicht somit nicht aus. Dass die gesamte Wohnung wegen einer starken Verrußung über längere Zeit nicht bewohnt werden konnte, lässt sich den Feststellungen nicht entnehmen. Das heißt, wenn jetzt 4 Wochen das Kinderzimmer unbenutzbar ist, aber der Rest der Wohnung schon, dann reicht das nicht aus, dass etwas teilweise zerstört ist. Ne? Im Sinne von § 300. 6a Absatz 1 Nummer 1.
Genau, weil ihr braucht auch hier zur Tatbestandsalternative 1 wesentliche Teile, die für geraume Zeit unbrauchbar wurden. Und die Zerstörung muss auch von einigem Gewicht sein. Also das Gebäude auch längere Zeit nicht bewohnbar sein. Und das muss in eurem Klausursachverhalt auch so tatsächlich zum Ausdruck kommen. Da steht es dann auch, so wie ich jetzt vorgelesen habe, den Sachverhalt, das steht dann auch schön beschrieben drin, ob zum Beispiel durch diese Verrußung die ganze Familie ausziehen musste, erstmal in ein Hotel untergebracht werden musste. Also daran, am konkreten Einzelfall, macht ihr dann dieses teilweise Zerstören, diese Tatbestandsalternative durch die Brandlegung Alternative 2 fest.
Genau, so viel zur Brandstiftung. Ich habe jetzt noch einen Klausurtipp für euch, und zwar lest euch bitte diese Klausur wirklich durch, die ist sehr gut und bringt euch sehr gut gerade die Fahrlässigkeit, die fahrlässige Brandstiftung, Brandstiftung mit Todesfolge bei. Das ist die Gasleitung und der E-Scooter. Das ist die JA 2024, Seite 206. Und diese Klausur ist vom Oberstaatsanwalt Dr. Gerwin Moldenhauer. Finde ich deswegen einfach so gut, weil es wirklich bei der Brandstiftung die ganzen fiesen Dinge abdeckt. Da ist nämlich Strafrecht AT drin, Fahrlässigkeit, Horror, ne? Dann Zurechnungsproblematiken, Retterfälle, die wir auch gemacht haben. Also was ist, wenn ein Feuerwehrmann versucht, jemanden zu retten? Was ist, wenn ein jetzt kein Feuerwehrmann, also kein Berufsretter, sage ich mal, jemanden retten will? Was passiert dann? Was ist, wenn jemand unbeteiligt irgendwie, da wird was explodieren und der kriegt einen Teil von der Explosion ab und wollte eigentlich gar niemand retten, der wollte nur irgendwie wegrennen. Was ist da mit der Zurechnungsproblematik los? Das ist eine Examensklausur auf Examensniveau, sehr anspruchsvoll und dauert 5 Stunden. Und die lege ich euch wirklich ans Herz, wenn ihr Brandstiftung verstehen wollt. In der nächsten Folge fangen wir mit den Straßenverkehrsdelikten an. Das heißt, wir werden uns im Überblick anhand von Fällen erstmal erarbeiten, was sind überhaupt Straßenverkehrsdelikte, wo stehen die, was ist Schutzzweck. Und wir haben auch wirklich 2 gute Fälle dabei, die das Ganze noch ein bisschen spannend machen. Und ja.
Wir freuen uns auf euch. Wird auf jeden Fall klausurrelevant.
Genau.
Und kann man sich super im Kontext nach der Brandstiftung anhören, weil das nämlich auch genau in diesen super Kontext passt. Wie behandle ich abstrakte und konkrete Gefährdungsdelikte?
Genau. Und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.